Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge von What's up, Corporate Finance? Und die trägt den Titel 2026. Schicksalsjahr für Private Equity im deutschen Mittelstand? Fragezeichen. Klingt ziemlich pointiert, hat aber einen ernsten Hintergrund, denn den hier tätigen PE-Häusern bläst seit Jahren ja ein scharfer Gegenwind ins Gesicht, vor allem natürlich von konjunktureller Seite, was dazu geführt hat, dass Fonds, die schwerpunktmäßig im deutschen Mittelstand investieren, bei den institutionellen Geldgebern nicht mehr so populär sind, wie sie es mal gewesen sind. Und viele dieser Platzhirsche müssen erzwungenermaßen in naher Zukunft wieder ins Fundraising gehen. Wie die Lage genau aussieht, das werde ich unseren heutigen Stargast fragen. Er ist Kopf und Mitgründer von einem der Flaggschiffe der deutschen Private Equity Szene und steht im engen Austausch mit internationalen Investoren. Herzlich willkommen, Marc Thierry, Managing Partner von DPE Deutsche Private Equity.
Vielen Dank, Michael. Ich freue mich, dabei zu sein.
Marc, Einstiegsfrage. Ist die Lage für unsere einheimischen PE-Häuser nur hoffnungslos oder schon ernst?
Nein, ich würde sagen, weder hoffnungslos noch ernst. Wir haben ganz sicherlich 4 schwierige und außergewöhnliche Jahre hinter uns. Erst die Pandemie, dann Zinswende und zuletzt die große geopolitische Unsicherheit haben sicherlich den Markt verunsichert und auch deutlich verlangsamt. Deutschland war vielleicht sogar noch ein bisschen stärker betroffen als einige andere europäische Länder, weil wir doch einige strukturelle Probleme in der deutschen Wirtschaft haben, die jetzt exponiert wurden. Und ich würde mal sagen, die Wirtschaftspolitik der letzten Regierung hat auch dazu geführt, dass der Standort international an Ansicht verloren hat. Das hat sowohl einerseits die M&A-Aktivität stark beeinträchtigt, aber auch ganz sicherlich das Fundraising, was nicht nur in Deutschland so globale Probleme hatte. Insofern würde ich sagen, die Stimmung ist im Moment gedrückt, aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels.
Viele Investoren, die Private Equity mit Kapital ausstatten, sitzen ja nicht in Deutschland, sind internationale Investoren, gerade bei den größeren Häusern, wie ihr es seid und auch bei einigen anderen. Wie schauen denn speziell die nicht-deutschen LPs, die Limited Partners, eure Geldgeber auf die Situation in Deutschland, in der deutschen Industrie?
Ich würde mal sagen, vor 2 Jahren war der Blick sehr kritisch. Ich würde mal sagen, sogar mir ist sogar mal gesagt worden von einem internationalen LP, dass Deutschland uninvestable ist. Ja. Und da kamen viele Sachen zusammen. Das eine sicherlich waren die strukturellen Probleme, die sichtbar wurden. Auch unsere Abhängigkeit von russischem Energie, also Energiekosten, die doch dort sehr hoch waren. Das ganze Thema Bürokratie, Regulatorik war auch ganz präsent in den Augen der LPs und einfach das mangelnde Wirtschaftswachstum. Ja. Deutschland wurde durchgereicht als der Sick Man of Europe. Das war aber, glaube ich, vor 2 Jahren auch so ein bisschen der Tiefpunkt. Es hat sich mittlerweile etwas gedreht. Anfang letzten Jahres, würde ich mal sagen, große positiver Einfluss war die neue Regierung und auch gerade die Ankündigung dieser Riesenfiskalpakete. Das wurde sehr positiv aufgenommen von internationalen Investoren. Also besteht jetzt Hoffnung, dass sozusagen endlich mal wieder vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht wird und mit diesen Fiskalpaketen auch Wachstum wieder zurückkommt in den deutschen Markt. Diese anfängliche Euphorie hat sich mittlerweile wieder ein bisschen abgeschwächt, weil doch aus Sicht der Investoren nicht genug passiert ist und auch viele der guten Intentionen der Regierung jetzt wieder aufgeweicht wurden und verwässert worden sind. Aber ich glaube, grundsätzlich erwarten alle, dass Deutschland jetzt wieder mehr Wachstum haben wird und dass dann auch wieder der Mittelstand sozusagen anspringt und ja, einfach die Wirtschaftsaussichten einiges positiver sind.
Kann man das so zusammenfassen, dass Deutschland zwar wieder investable ist, aber noch nicht sexy, irgendwas in between?
Das ist richtig. Ich glaube, Deutschland ist immer sozusagen Teil der Kernallokation gewesen innerhalb von Europa. Wir sind also nicht irgendwie eine Randallokation. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft weltweit und die größte in Europa. Wir haben etwa 25% des BIP. Und wir haben wirklich eine tolle Unternehmenslandschaft mit unserem Mittelstand, der große Deal-Opportunitäten liefert. Also das wird immer gesehen. Es ist einfach ein verlässlicher Kern eines europäischen Portfolios. Was man auch wissen muss, und das ist ganz wichtig, dass es natürlich Riesenverschiebungen jetzt gibt der Kapitalflüsse durch, sagen wir mal, die geopolitische Aufstellung der amerikanischen Regierung. Wir haben derzeit großes Interesse aus Regionen, die sich irgendwie gegängelt fühlen. Also Südamerika zum Beispiel haben wir jetzt mehrere Anfragen bekommen von lokalen Pensionsfonds. Ein mexikanischer Fonds, mit dem wir gesprochen haben, ist 80% investiert in den USA. Und nachdem sozusagen Trump die jetzt mit Zöllen überzogen hat, sagen die sich natürlich auch, warum sollen wir jetzt noch mit Private Equity Allokationen das Wachstum in den USA fördern, wenn wir so behandelt werden? Wir müssen also dringend unser Kapital diversifizieren und die schauen natürlich sofort nach Europa und innerhalb von Europa auf Deutschland. Da gibt es auch andere Regionen, auch Kanada hat starkes Interesse derzeit an Europa, Japan. Also gibt es viele, viele Regionen, die ganz intensiv sich umschauen, wie sie in Europa vernünftig Geld investieren können.
Das ist eine sehr gute Nachricht. Jetzt steht Deutschland da natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen Private Equity Märkten in Europa. Hat der deutsche Private Equity Markt tatsächlich so viel schlechter auch performt in den letzten 4 Jahren, wie die Stimmung es nahelegen würde? Oder liegen wir da ganz gut im Rennen im Vergleich mit anderen Wirtschaftsräumen in Europa?
Wir liegen tatsächlich zusammen mit England am Ende, ja, der Liste. Wir haben also deutlich underperformed. Das hat im Wesentlichen was mit der Schwäche des Wirtschaftswachstums zu tun. Aber der Markt war auch sehr wettbewerbsintensiv in den letzten Jahren, was dazu geführt hat, dass doch viele Firmen sehr teuer eingekauft worden sind. Und das durchblicken natürlich die LPs und erwarten, dass aus diesen teilweise sehr teuren Deals jetzt nicht die tollsten Renditen rauskommen.
Jetzt war Selektion schon immer drum, wenn man in Private Equity investiert. Gewinnst du aus den Gesprächen mit gerade den internationalen Investoren den Eindruck, dass die sich auch aktiv Gedanken machen, nicht nur in welchen Regionen sie allokieren, sondern vielleicht auch welche Private Equity Ansätze für die nächsten Jahre erfolgversprechender sind als andere, speziell mit Blickpunkt auf ja die transformatorischen Umbrüche, die ja auch gestaltet werden müssen von Private Equity Investoren?
Die Auswahlkriterien der LPs haben sich deutlich verändert, würde ich mal sagen. Es hat auch viel damit zu tun, wie sich die LP-Landschaft verändert hat. Die Messlatte hat sich ja nicht nur erhöht, sondern sie hat sich auch deutlich verschoben. Früher war es so, dass ein guter Track Record gereicht hat. Heute fragen die LPs ganz genau, warum ihr und warum jetzt. Ich würde mal differenzieren zwischen den universellen Auswahlkriterien, wie sich diese verändert haben, und dann vielleicht konkret, wie sich der Blick auf deutsche PWE-Fonds verändert hat. Was immer die universellen Kriterien betrifft, ist, glaube ich, ganz wichtig geworden, was sozusagen die Realität in Portfolios ist. Ja, in den Boomjahren wurde alles immer schön hochgeschrieben, die Firmen sahen alle toll aus. Jetzt, wo sozusagen das Umfeld schwieriger ist, schauen die LPs schon genau hin, was die Qualität der Portfoliofirmen ist, wie diese sozusagen in einem schwachen Wachstumsumfeld auch weiter wachsen. Was sind die KPIs? Was sind die Wertschöpfungsstrategien, die PE-Häuser anlegen? Und sie tun das alles mit sehr viel mehr Sektorexpertise als in der Vergangenheit. Die LPs sind größer geworden. Die haben mittlerweile zum Teil Direktinvestment-Teams. Die haben aber sehr große Co-Investment-Teams. Die haben durch große Portfolien unheimliche Sektorexpertise aufgebaut und haben auch vergleichbare Unternehmen in ihrem Portfolio von anderen Private Equity Firmen. Die können also schon genau einschätzen, jetzt wie gut oder schlecht eine Portfoliofirma aufgestellt ist. Ja, es geht also nicht mehr darum, jetzt einfach nur sich die NAV-Bewertung anzuschauen, sondern die bilden sich eine genaue Meinung bottom-up, ja, von jeder Firma. Ganz wichtig ist dann auch, und das ist auch eine Verschiebung der Kriterien, was ist der Wertschöpfungsansatz der PE-Firma? Multiple Arbitrage und Leverage ist sozusagen als Wertschöpfungsquelle für die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich nicht so relevant wie in der Vergangenheit. Es geht also mehr darum, was können Private Equity Firmen leisten in der Beratung ihrer Portfoliofirmen, um operative Wertschöpfung herbeizuführen. Da schauen sie auch genau hin, was die Erfahrungswerte sind, ob das alles prozessbasiert ist, ob das replizierbar ist oder nicht. Ich würde sagen, das ist das Hauptkriterium, auf das sie schauen, wenn es um Wertsteigerung geht. Dann erwarten sie natürlich auch, dass man einen klaren Sektorfokus hat, auch einen gewissen Strategiefokus hat, dass die Teams erfahren sind und auch, dass die Fondsgrößen, sagen wir mal, realistisch sind zu dem, was im Markt derzeit zu investieren ist. Und wenn man jetzt nochmal konkret schaut auf Deutschland, wie ich gerade eben sagte, die deutschen Renditen waren eher enttäuschend, was der Wirtschaftslage zu schulden ist. Und in solchen Phasen, sagen wir mal, trennt sich natürlich auch der Spreu vom Weizen. Und es zeigt sich jetzt, wer einfach sozusagen nur solide Mid-Market-Deals gemacht hat, ja, und damit irgendwie austauschbar ist und wer irgendwo ein reifes, differenziertes und erwiesenes Geschäftsmodell hat. Vielleicht muss man in dem Zusammenhang auch mal vielen der Investment-Team-Mitglieder irgendwie den Zahn ziehen, wenn man sagt, Deal Execution kann heute jeder. Weil alle haben sehr gut ausgebildete Teams mit viel M&A-Erfahrung, die arbeiten alle mit den gleichen Beratern. Differenziertes Geschäftsmodell kommt jetzt wirklich aus anderen Phasen der Wertschöpfungskette. Und insofern schauen die LPs erstmal genau hin, wie die Sourcing-Modelle aussehen. Und das heißt konkret auf Deutschland bezogen, wie ist der Zugang zum Mittelstand, zu mittelständischen Familien? Wie hoch ist, sagen wir mal, das kulturelle Verständnis, um da irgendwie Brücken zu bauen und Vertrauen aufzubauen? Und auch da gibt es große Unterschiede im Hinblick auf die Netzwerke, die verschiedene PE-Firmen vorweisen können, die Prozesse rund um Deal Sourcing, um am Ende des Tages proprietären Dealflow zu generieren, der in Deutschland wirklich noch zu kriegen ist. Ja? Also es ist eben eine Wirtschaft, eine Unternehmenskultur, die sehr stark vertrauensbasiert ist, wo es eine gewisse Handshake-Mentalität gibt. Und da können sich auf jeden Fall PE-Firmen noch differenzieren. Und ich würde sagen dann, dass das andere Thema ist so eine Reife des Geschäftsmodells, der Erfahrung, auch ein bisschen der Disziplin. Ich würde mal sagen, Deutschland hat immer irgendwo 10+ Jahre in der Entwicklung und Professionalisierung hinter den angloamerikanischen Märkten hinterher gehängt. Und insofern schauen jetzt LPs genau hin, eigentlich wie erprobt diese Investitionsstrategie in Deutschland, ja, über die Zyklen hinweg ist, ja. Wie hoch ist die Sektorkompetenz? Das ist auch etwas, was sich in Deutschland erst wirklich in den letzten Jahren entwickelt hat, in der Tiefe, wie wir das vielleicht in den anderen amerikanischen Märkten sehen, so dass man sich mit dieser Expertise einerseits bei den mittelständischen Firmen als vertrauensvoller Partner irgendwie beweist, aber auch, dass man, wenn es Wettbewerb gibt, einfach bessere Insights hat in die Wertsteigerungsmöglichkeiten bei den Firmen.
Da würde ich gerne mal einhaken. Ich glaube, das, was du gerade als Kriterien erwähnt hast, das würde so gut wie jeder Private Equity Fonds im deutschen Mittelstand für sich reklamieren. Zugang zur Unternehmerfamilie, vertrauensvoller Partner, Sektorexpertise. Jetzt gibt es natürlich die richtigen scharfen Sektor-Foki sehr selten. Also auch ihr habt zwar einen gewissen Sektorfokus, aber das ist ja doch immer noch ein recht breiter, generalistischer Ansatz. Wie schafft ihr es denn, wirklich glaubhaft nachzuweisen oder zu erklären, dass ihr wirklich, jetzt vielleicht, du kannst für die DPE sprechen, dass ihr jetzt vielleicht besser seid im Sourcing, dass ihr einen besseren Zugang habt als andere, dass ihr mit eurem breiten Sektorfokus trotzdem spezielles Know-how hinbekommt?
Ja, es geht damit los, dass wir tatsächlich einen Sektorfokus haben. Wir sind in 5 Sektoren unterwegs, aber darunter sind 60 sozusagen Nischen, in denen wir erwarten, dass wir in den nächsten 10 Jahren unser Geld investieren. Und das ist eine Bottom-up-Analyse. Wir haben uns also die Megatrends angeschaut, die Deutschland betreffen, dann geschaut, wie diese Trends sozusagen unsere 5 Sektoren betreffen und haben dann innerhalb dieser 5 Sektoren diese 60 Nischen ausgesucht, in denen wir investieren wollen. Und wir bauen ganz gezielt oder haben ganz gezielte Netzwerke innerhalb dieser 60 Kacheln, wie wir dort an die Unternehmen rankommen, in die wir investieren wollen. Das ist das eine. Das andere ist es, glaube ich, wir können das über die Zahlen nachweisen. Ja, wir haben letztes Jahr 1100 Deals in Deutschland gesehen. Es gibt wenige Firmen, ich glaube, die eine Sourcing-Strategie haben, die das erlaubt. Wenn man irgendwo ein Team von 10 Leuten hat, die sozusagen das deutsche Büro eines skandinavischen Fonds darstellen, hat man keine Chance, ja, im Jahr 200-300 Meetings zu machen mit mittelständischen Firmen, um, wie gesagt, über einen langen Prozess vertrauensvoll eine Transaktion abzubilden. Es geht einfach nicht von den Zahlen her. Wir hatten letztes Jahr auch 700 Gespräche mit M&A-Beratern. Das geht auch nicht mit einem Team von 10 Leuten. Also ich glaube, das kann man schon nachweisen. Auch die Netzwerke, die wir haben, die Personen, die an uns angebunden sind, das ist alles verifizierbar in der Due Diligence, dass wir eine ganz tiefe Durchdrungen haben des deutschen Marktes. Es endet auch im hohen Anteil an proprietären Deals, die wir haben und zeigen können.
Der magische Gral ist ja, oder der heilige Gral ist ja, das wirklich dann auch in Deckung zu bringen mit der Outperformance. Also nachweisen zu können, wir zeigen eine Outperformance nicht, weil wir Glück hatten beim Sourcing und auf die richtigen Pferde gesetzt haben, sondern weil wir unsere Skills zum Arbeiten bringen. Schafft ihr das?
Ja, ich würde mir sagen, das ist noch eins der Kriterien, über das ich noch nicht gesprochen habe, und das ist sozusagen Kompetenz in der Wertsteigerung. Ich sagte ja schon, LPs schauen ganz genau hin, welchen Beitrag welche Strategien PE-Firmen haben und welchen Einfluss sie sozusagen auch wahrmachen in ihren Portfoliofirmen. Wir dürfen in Deutschland ja nicht operativ tätig werden, aber wir können zumindest beraten. Und auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Wir haben jetzt in ein Inhouse-Portfolio-Team, was schon mal speziell ist, aber wir haben auch jetzt in unseren knapp 20 Jahren, die wir unterwegs sind, über die Zeit wirklich gelernt, wie man effektiv Management-Teams im deutschen Mittelstand berät. Und das fängt damit an, dass man die Kultur wirklich versteht. Ich glaube, viele unserer Wettbewerber sind immer noch auf dem Modell unterwegs, dass sie einfach Berater reinschicken, ja, und schauen, dass da ein bisschen Strategieentwicklung gemacht wird und dass das Management das dann gehörig umsetzt. Das ist unserer Erfahrung her nicht der beste Weg. Ja. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man funktionale Expertise im Haus hat, ja, und auch sehr viel Erfahrung hat, wie diese funktionale Expertise in Firmen dann auch umgesetzt wird. Wie immer, wir haben einen beratenden Ansatz. Wir können da wirklich eine Vielzahl von Beispielen zeigen, auch viele Referenzen liefern, dass das funktioniert. Und wenn man, glaube ich, mal gerade mit unseren Management-Teams darüber redet, ja, wie wir als Gesellschafter Impulse gesetzt haben und Erfahrung eingebracht haben, dann ist das, kriegen wir normalerweise sehr, sehr positive Referenzen. Also ich glaube, auch das ist etwas, wo LPs genau hinschauen und über viele Interviews und Gespräche mit Management-Teams rausfinden, was wirklich Private Equity an den Tisch bringt und was nicht. Und ich glaube, es ist absolut kriegsentscheidend, dass eine PE-Firma in dieser Disziplin sehr gut ist. Ist übrigens das auch, warum PE allgemein für Deutschland so wichtig ist. Ja, wir brauchen intelligente, erfahrene Gesellschafter, die gerade diesen mittelständischen Firmen helfen, sich zu professionalisieren, zu internationalisieren, Digitalisierung umzusetzen und so weiter.
Die Spielregeln haben sich jetzt in den letzten Jahren im Zuge der Entwicklung, die wir besprochen haben, ja verändert. Früher war es ja so, dass viel mehr Private Equity Kapital nach Deutschland geströmt ist, als es wirklich Allokationsmöglichkeiten gab. Sprich, die LPs standen Schlange bei den guten GPs, die haben ihre Performance Reports rausgeschickt, die gut waren, und dann war im Prinzip der Dialog im Wesentlichen gemacht. Jetzt wollen die sehr viel genauer wissen, was ihr tut, wie ihr tut, wie die Performance zustande kommt. Ihr müsst es auch liefern, sagst du selber, weil das Wettbewerb im Kapital schwieriger geworden ist. Haben sich denn die Anforderungen der LPs zum Beispiel an den Austausch, an den Dialog, an die Reportings verändert? Die waren ja in der Vergangenheit doch recht rudimentär und letztlich Excel getrieben, aber nicht wirklich im Sinne von Nachweis, warum wir welche Performance erzielen.
Nee, hat sich stark verändert. Ich sagte ja schon, dass die LPs sind sehr viel sophistizierter geworden. Die haben extreme Professionalisierung erfahren. Die haben mittlerweile riesen Teams. Die haben riesen Portfolien. Also sie sind recht schlau, ja, wenn es darum geht, sich Portfolios anzuschauen, und machen da auch sehr viel mehr Due Diligence auf der individuellen Firmenebene. Das ist das eine. Das andere ist, Transparenzerfordernis ist sehr viel höher. Also Transparenz ist wirklich heute ein Wettbewerbsfaktor geworden, gerade weil doch einige Deals nicht gut laufen. Und ich glaube, das Letzte, was LPs wollen, ist, dass man denen irgendwas vormacht, dass das eine super Firma ist, obwohl die mit 0,4 irgendwo in den Büchern steht. Also ich glaube, Ehrlichkeit ist heute wichtiger denn je. Und auch die Qualität des ganzen Reportings und Dialogs, die Erwartungen sind da stark gestiegen. Und das ist auch teilweise getrieben durch die großen Investoren. Ja? Also die großen GPs, die KKRs und CVCs der Welt, die haben das ganze Thema Investor Communication, Investor Service, ja, perfektioniert. Die kriegen also alles, was sie wollen, digital integriert, auf jeglicher Tiefe, die sie haben wollen. Und unglücklicherweise, ja, werden wir so ein bisschen daran gemessen, welchen Prozentsatz dieser Qualität wir liefern können. Ja. Das können wir natürlich nicht liefern, weil wir keine 400 Leute haben irgendwie in Customer Services. Aber die großen LPs sind es halt gewohnt, ja, dass sie von CVC dieses kriegen, und dann kriegen sie halt von einem deutschen Mid-Market-Fonds kriegen sie jenes. Und wir müssen, die deutschen Fonds müssen daran arbeiten, ja, so klar, transparent und professionell zu kommunizieren, wie es nur eben geht, damit wir dieser Gap zu den großen Spielern nicht so groß wird.
Das ist, glaube ich, ein echter Gamechanger, weil da hat ja eigentlich die ganze Branche noch deutlichen Nachholbedarf, was ja natürlich auch in der Kleinteiligkeit liegt. Du hast es angesprochen. Du hast es schon ein paar Mal durchblicken lassen. Die Investorenlandschaft hat sich auch oberhalb von euch verändert, also bei den LPs. Du hast davon gesprochen, dass große Einheiten sind, dass die Co-Investment-Teams haben, dass die Direktinvestment-Teams haben. Co-Investments ist ja auch eine große Forderung, die viele LPs an ihre GPs stellen. Warum ist das wichtig, um zu verstehen, warum sich das Fundraising-Umfeld verändert hat? muss man wissen, was sich bei der LP-Seite verändert hat? Was sind da die Treiber?
Ja, ich würde sagen, damit fängt eigentlich alles an. Ja. Die Investoren sind unsere Kunden und wenn sich bei denen viel verändert, dann hat das sozusagen auch Konsequenzen letzten Endes für uns. Also was man beobachten kann, ist, dass es eine starke Konsolidierung gibt auf der Seite der institutionellen Kapitalgeber. WCG hat das mal eine Studie gemacht, irgendwie 270 Vermögensverwalter befragt und man sieht also, dass deren verwaltetes Vermögen sich über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt verdoppelt hat. Ja. Und das ist sowohl einerseits organisches Wachstum, dass sie einfach mehr und mehr Kunden an sich binden, aber was wir jetzt auch mehr und mehr sehen, und davon erwarte ich auch noch viel mehr, ist, dass es Fusionen und Übernahmen gibt. Also es gibt eine Konzentration auf der Ebene und da gibt es verschiedene Treiber für, warum das so ist. Der wichtigste, glaube ich, ist einfach Skaleneffekte auf der LP-Ebene. Damit werden also die Grenzkosten der Kapitalbeschaffung sinken und sinken. Die machen One-Stop-Shopping, ja, die haben mittlerweile riesen Akquise-Teams, die Kosten, Kundenakquisitionskosten runtertreiben. Jetzt in dem Kampf um privates Kapital, also High Net Worth und auch Retail Money, spielen Marken immer mehr eine große Rolle. Und ich will mal sagen, die haben mittlerweile auch Technologieplattformen, die sehr, sehr teuer werden. Also die Richtung geht eigentlich nur in eine und das ist, dass die LPs größer und größer und größer werden. So, was heißt das jetzt? Daraus resultiert natürlich auch ein bisschen anderes Verhalten. Das erste ist, dass die gezwungenermaßen größere Tickets machen. Also viele LPs fangen jetzt heutzutage bei 50 Millionen an, was für ein 500 Millionen vernünftige Größe eines deutschen Fonds schon ein Problem ist, weil sie dann sozusagen überallokiert sind in einen Fonds. Das zweite ist, dass mittlerweile Konzerne mit multiplen Entscheidungsphasen, Gremien. Das ist also jetzt nicht mehr irgendwie opportunistisch investieren, sondern es ist extrem prozessorientiert und im Ergebnis dadurch auch sehr risikoscheu geworden. Ja, es ist das alte IBM-Syndrom. Keiner wird dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen, wenn er in CVC investiert. Aber wenn man den Mut hat, ja, in ein super Team im deutschen Mittelstand, das im deutschen Mittelstand investiert, zu investieren, und das geht schief, hat man tendenziell ein Karriereproblem. Also es geht eine starke Präferenz dadurch in die großen und in die Flagship-Strategien. Und es gibt dadurch auch, was ich eben angesprochen habe, eine starke Präferenz auf Standardisierung. Das geht los mit den Terms, das geht über Berichterstattung, ja, die Art und Weise, wie man seine Portfolios managt. Das ist einfach sehr, sehr viel einfacher für diese großen Spieler bei CVC zu investieren, wo sie alle Informationen, die sie eben nur wollen, bekommen, mit ihrer Due Diligence irgendwie 3 Wochen durch sind, ewige Historie haben und so weiter. So, und dann, was die Konsequenz daraus ist, dass die meisten großen LPs, was wir nennen, eine Core- und eine Satellitenstrategie haben. Im Core, da wird das große Geld investiert und da kauft man den Markt. Das sind die Large Cap und die Megafonds. Und im Satellit, da will man eigentlich die Performance sehen. Und das sind dann, wenn man so will, eigentlich alle Small- und Mid-Cap-Fonds, die 3-mal Geld abliefern. Unser Geschäft, ja, ich würde mal sagen, das Geschäft aller deutschen PE-Fonds ist es, für die großen LPs Alpha zu generieren. Und Alpha generiert man eben nicht, indem man einfach nur ein guter Mitmarktspieler ist, sondern eben eine sehr, sehr differenzierte Strategie hat, echte USPs im Hinblick auf Sourcing, auf Wertgenerierung im Portfolio, Buy-and-Build-Strategien und so weiter. Ja. Also da, ich hoffe, du hörst so raus, dass sich die Anforderungen an Spieler wie wir und unsere Wettbewerber im deutschen Markt sich deutlich gesteigert haben und die Renditeanforderungen an uns auch deutlich gestiegen sind.
Da würde ich ja sogar sagen, dass das die viel stärkere potenzielle Bedrohung ist für Mittelstand bei Equity in Deutschland. Nicht die Konjunktur, die wird ja früher oder später wieder zumindest ein bisschen besser laufen, aber diese Anforderungen sind ja here to stay und 3er Money Multiple ist eine Ansage im aktuellen Umfeld, oder? Da kommen nicht viele drüber.
Das stimmt. Deswegen glaube ich, wird es auch eine Bereinigung geben. Es wird einige, sagen wir mal, sehr professionelle, institutionalisierte deutsche PE-Spieler geben, ja, die das schaffen werden. Und zwar nicht nur einmal, sondern 3 Fonds hintereinander. Und viele andere werden austauschbar sein. Das ist sehr schade. Ich würde mal sagen, auch gerade aus einer volkswirtschaftlichen Sicht ist das eine Katastrophe, würde ich sogar sagen. Wir brauchen eine leistungsfähige deutsche PE-Branche, um viele der Probleme des Mittelstands zu bewältigen. Reden wir über das Thema Nachfolge zum Beispiel. Aber ich fürchte, dass wir in diese Richtung gehen werden. Es wird eine Trennung geben zwischen den Guten, ja, die irgendwie in der Vergangenheit ihre 2 bis 2,5 Mal Geld abgeliefert haben und den wirklich sehr, sehr Guten, die, glaube ich, auch eine gute Zukunft haben werden.
Was bedeutet es denn für die vielen kleinen, guten Teams, die im deutschen Mittelstand unterwegs sind auf Private Equity Seite, eben Partnerschaften mit vielleicht 5 Partnern und 10 Leuten, die ihren 150 Millionen Euro Fonds ganz gut investieren, nette Nachfolgedeals machen, vielleicht kein dreimal Geld abliefern, aber immer solide abliefern. Siehst du es schwarz für die? Müssen die deutlich größer werden? Oder haben die noch eine Chance, in der Nische mit anderen Kapitalgebern, lokalen Kapitalgebern vielleicht weiter zu existieren?
Einige sicher. Also ich glaube mal grundsätzlich, dass die Möglichkeit für einen 150-Millionen-Fonds in Deutschland Geld zu verdienen sehr, sehr gut ist. Ja, da gibt es nicht genug wirklich qualifizierte Teams, die diese Riesenanzahl an Small-Cap-Deals, die wir in Deutschland haben, bedienen können. Also es ist ein hochattraktives Segment, wo auch, sagen wir mal, die Möglichkeit, positiv auf seine Portfoliofirmen einzuwirken, extrem hoch ist. Ja, also die großen Tanker, die Megafonds kaufen, ja, was will man da in 5 Jahren Grundlegendes verändern? Wenn man aber in 20 Millionen Umsatzfirmen in Deutschland investiert, die was besonders gut machen, Technologie haben, ja, fantastische Teams haben, da kann man doch wirklich was bewirken. Also wenn man es einfacher dort, die dreimal zu verdienen, als am oberen Ende des Marktes. Deswegen glaube ich, wird es da auch Teams geben, die immer wieder gutes Geld verdienen werden und auch dann das Vertrauen ihrer Investoren über viele Jahre haben werden. Ich glaube, auch gerade solche Fonds werden attraktiv sein für lokale Investoren. Ich glaube, das Thema ESG und was man sozusagen für das Land und die Volkswirtschaft und die Region tut, wird auch immer wichtiger werden. Ja, und ich glaube, da können natürlich gerade solche deutschen Fonds punkten. Aber so in der Masse glaube ich schon, dass es schwieriger wird in der Zukunft. Man muss also genau wissen, was man tut, und man muss exzellent sein in der Umsetzung. Sonst glaube ich, wird es schwierig.
Das ist enormer Selektionsdruck, der auf der ganzen Branche lastet. Selektionsdruck macht die Überlebenden natürlich fitter, wissen wir alle, die in der Schule mal die richtigen Bücher gelesen haben. Jetzt habe ich mal ein Beispiel von DPE erzählt, wo du es am besten sagen kannst. Hast du das Gefühl, dass der Selektionsdruck der letzten Jahre euch besser gemacht hat und auch in den nächsten 3 Jahren nochmal besser machen wird?
Ganz sicher. Also wir professionalisieren uns jedes Jahr. Wir haben letztes Jahr wieder ein großes Investitionsstrategieprojekt gemacht, auch ein großes Portfoliostrategieprojekt gemacht, wo wir wirklich mal geschaut haben, was ist Best Practice, und zwar nicht nur sozusagen auf der Ebene der deutschen Mid-Market-Fonds, sondern Best Practice der besten amerikanischen und englischen Fonds. Wo stehen die? Wo sind da die Gaps und wo können wir uns verbessern? Und da finden wir immer wieder Sachen, wo wir bessere Prozesse haben können. Ja, das ist also, es ist kontinuierlich, möchte ich mal sagen. Wenn ich vergleiche, wo wir heute stehen, wo wir vor 10 Jahren waren, ist wie bei vielen unserer Portfoliofirmen, ist das nicht mehr zu vergleichen. Ja, es geht immer weiter. Best Practice, annehmen, umsetzen, ist Tagesrealität bei uns.
Jetzt seid ihr eine gut gehüllte Maschine, vielleicht geworden, vielleicht wart ihr es vorher schon, aber vielleicht noch ein bisschen besser gehüllt jetzt. Jetzt müsst ihr trotzdem das Kapital möglichst renditebringend investieren. Und das in den Mittelstand, der ja sich vielleicht ein bisschen besser schlagen wird in den nächsten Jahren, aber nicht wirklich durch die Decke gehen wird. Seht ihr im deutschen Mittelstand genügend gute Investitionschancen, um vielleicht auch den Anspruch der Investoren zu erfüllen, mal wieder einen Dreierfonds, also einen Fonds mit einem Dreier-Money-Multiple abzuliefern?
Absolut. Also der Mittelstand ist erstmal sehr, sehr, sehr tief. Ja, es gibt und ganz, ganz tolle Firmen. Also aus gutem Grund ist der Mittelstand so berühmt, und wir sind begeisterte Mittelstandsinvestoren. Extrem agile, flexible, gut geführte unternehmerische Firmen, eine tolle Unternehmenskultur. Und davon gibt es wirklich, die gibt es en masse. Es waren natürlich die letzten 2-3 Jahre ein bisschen schwierig, aufgrund der ganzen Unsicherheit. Und niemand will seine Firma verkaufen, wenn sie gerade sozusagen seitwärts geht. Aber dieser Knoten wird sich auch lösen. Und wir werden in den nächsten Jahren, glaube ich, doch eine deutliche Erholung sehen, was die Verkäufe von mittelständischen Firmen betrifft, wenn erstmal so ein bisschen die Zahlen auch besser werden, mit einer besseren Konjunkturumfeld. Also wir sind überzeugt vom Mittelstand und glauben, dass da noch wahnsinnig viel zu tun ist. Wir glauben auch, dass wir mittlerweile eine Reputation und Track Record haben, auch nachweislich, dass wir doch wesentliche Impulse setzen können bei Portfoliofirmen, wenn es um die Weiterentwicklung geht. Und wir stellen erfreulicherweise fest, dass Management-Teams und auch Familienunternehmen sehr viel kritischer hinschauen, mit wem sie sich in eine Partnerschaft begeben. Also dieser typische 100%-Verkauf, den wir für lange Jahre hatten, der ist, was unsere Partnerschaften betrifft, eher selten geworden. Also wir sehen mehr Situationen, wo wir vielleicht 60% kaufen, der Verkäufer mit 40% dabei ist und eigentlich jemand sucht, der ihm hilft, die Firma nochmal zu verdoppeln oder verdreifachen. Und da, glaube ich, schneiden wir immer ganz gut ab, weil wir nachweisbar sehr viel Erfahrung haben in solchen aggressiven Wachstumsstrategien, insbesondere dann, wenn es auch um Buy and Build geht. Ich würde sagen, Buy and Build ist auch eine Strategie, die in Deutschland extrem fruchtbar ist. Ja, wir haben, glaube ich, unter den entwickelten großen Volkswirtschaften sind wir die fragmentierteste von allen. Da gibt es also wahnsinnig viel zu tun. Man muss es eigentlich auch wiederum richtig können. Ja, die Buy and Build Strategien wurden jetzt von vielen verfolgt in letzter Zeit, wobei nicht viele nachweisen konnten, dass sie auch die Firmen, die sie kaufen, integrieren können. Ja, also einfach einen Sack Firmen kaufen, damit ist es nicht getan. Insbesondere wenn die nächste Krise kommt, sondern man braucht ein echtes Skillset und das ist nicht einfach, ja, kleine Firmen in mittelständische Firmen rein zu integrieren. Und da auch haben wir mittlerweile wahnsinnig viel nachweisbare Erfahrung gesammelt, was uns, glaube ich, für mittelständische Firmen attraktiv macht, ja.
Jetzt stehen wir in einem Punkt, an dem jeder weiß im Markt, dass sehr, sehr viele Fonds mal wieder Fundraising machen müssen, weil einfach die Ältere, die Fonds eine gewisse Laufzeit erreicht haben und man weiß, nach so und so vielen Jahren muss man durch die Tür. Da seid ihr einer davon, aber gibt es auch noch viele andere. Diese Großereignisse werfen ja immer den Schatten voraus. Das heißt, wer ins Fundraising will, muss den Investoren vorher schon Geld zurückgeben, an das sogenannte DPI hochfahren, sprich mal mindestens einmal oder eineinhalbmal das eingezahlte Geld zurückgeben und dafür braucht man Exits. Und der Druck auf die Exits steigt jetzt natürlich auch durch die Timeline beim Fundraising. Erwartest du, dass das ein Rückenwind sein kann für den deutschen M&A-Markt im laufenden Jahr, dass viele Fonds auch gezwungen sind, jetzt vielleicht ein bisschen konsequenter zu handeln beim Exit?
Ja, ganz sicherlich. Also im Allgemeinen wird der Fundraising-Markt erst wieder richtig anspringen, wenn es DPI gibt. Und das natürlich auch runtergebrochen betrifft das auch Deutschland. Und Deutschland tut sich da natürlich schwer, weil wir viele Portfoliofirmen haben, die sich in den letzten 2-3 Jahren einfach nicht weiterentwickelt haben. Ja, wie soll man irgendwie 15-20% Wachstum darstellen, wenn man 0,0 Rückenwind hat von der Wirtschaft? Also DPI ist extrem wichtig und da zeigt sich aber auch schon wieder, wie sich so ein bisschen die Streu vom Weizen trennt. Ja, denn ich glaube, man kann fairerweise sagen, dass wir alle teuer eingekauft haben. Ja, am Peak des Marktes in irgendwie 2021, aus heutiger Sicht heraus, waren viele Deals viel zu teuer abgeschlossen. Aber dann gibt es eben doch große Unterschiede zwischen den Firmen, die, sagen wir mal, auch im schwierigen Marktumfeld, ja, die Firmen weiterentwickeln. Unsere Firmen haben letztes Jahr, glaube ich, 15% EBITDA-Wachstum hingelegt, ja, trotz der miseren Wirtschaftslage. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir bei dem Punkt Wertsteigerungspotenziale erkennen und Menschen, die es dabei beraten, die auch umzusetzen. Das kann eben nicht jeder, ja. Die Leute, die in der Vergangenheit einfach LBOs gemacht haben, Schulden runter, ja, und häufen auf Multiple Arbitrage, die sind strukturell und nicht aufgestellt und haben auch nicht die Erfahrung, wie man einem mittelständischen Management-Team wirklich hilft, Prioritäten zu setzen, ja, mit den gegebenen Ressourcen am meisten zu erreichen, auch Ressourcen zu kalibrieren, ja, dass man bestimmte Geschäftsfelder sozusagen runterfährt, dafür andere hochfährt. Also da gibt es sehr, sehr viele Erfahrungen, die man einbringen kann. Und ich würde mal sagen, da gibt es eben Firmen, die nachweislich helfen konnten, ihrem Portfolio voranzukommen und andere, die es nicht konnten. Ja, und ich glaube, das wird dazu führen, dass einige Firmen eben mehr Exits zeigen können, ja, auf diese zweimal kommen, die man schon braucht, bevor man einen Exit hinmachen will und andere, die es nicht schaffen. So, also Exits sind absolut notwendig und wir hatten schon 3 gute Exits letztes Jahr, wir werden nochmal einen großen Exit dieses Jahr haben, die vom letzten Jahr lagen beim Durchschnitt von 4-mal Geld. Also wir können es da nicht beschweren, liefern eine gute Zahlen, andere werden es schwieriger haben.
Wenn man den historischen Entwicklungen im Private Equity Geschäft glaubt, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass die Vintage-Jahre 2026, 2027 im deutschen Mittelstand ganz gute werden könnten. Wir befinden uns am konjunkturellen Wendepunkt, die Preise sind zurückgekommen und das sind ja in der Regel ganz gute Jahre, wenn man einkaufen will. Dein Pitch, warum glaubst du, dass die nächsten Jahre gute Jahre für Private Equity sein könnten im deutschen Mittelstand?
Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ich glaube, ganz wichtig zum einen ist das eine konjunkturelle Erholung. Ja, ich glaube, die ist abzusehen und das gibt vielen Firmen endlich mal wieder ein bisschen Rückenwind, mit denen sie vorankommen werden. Dann das zweite ist wirklich, dass es mittlerweile einen riesen Backlog gibt an Deals, die stattgefunden hätten sollen, aber nicht stattgefunden haben. Typische Nachfolgesituationen zum Beispiel, die Eigentümer sind wieder 2 Jahre älter geworden. Irgendwann haben sich die Erwartungen dann auch irgendwo angepasst und man sagt, okay, vielleicht sind die 13-mal EBITDA, die mein M&A-Berater mir vor 3 Jahren versprochen hat, einfach nicht mehr zu erreichen. Also gehe ich jetzt mal den Weg und suche mir trotzdem einen Partner, mit dem ich etwas erreichen will. Denn das dritte Thema ist, wir haben unheimlichen Investitionsbedarf im deutschen Mittelstand. Der muss auch irgendwo bedient werden auf einer aggregierten Basis. Ja, wir müssen in Digitalisierung investieren, AI kommt jetzt noch dazu, Internationalisierung. Also da gibt's viel zu tun im deutschen Mittelstand und das Geld muss irgendwo herkommen, insbesondere auch die Expertise muss irgendwo herkommen. Also ich glaube, auch das wird ein Beschleuniger sein für Transaktionen. Und ich würde sagen, das Nachfolgethema will ich auch nochmal herausgreifen. Das ist natürlich ein Thema, was in Deutschland schon irgendwie seit 30 Jahren den LPs sozusagen erzählt wird und damit der deutsche Markt schmackhaft gemacht wird. Es wird aber jetzt endlich mal tatsächlich passieren. Die Anzahl der Unternehmensgründer in Deutschland, die jetzt über 65 sind und irgendwie eine Nachfolgelösung brauchen, ist enorm. Es sind über 30% der Firmen. Also wir werden in den nächsten 10 Jahren sicherlich viel mehr dieser Situation haben. Und ich glaube auch, dass die Reputation von Private Equity als Nachfolgelösung mittlerweile sehr hoch ist. Ja, ich glaube, im Gegenzug, die Lösung an einen Strategen zu verkaufen, ist mittlerweile relativ unattraktiv geworden. Warum? Weil bei solchen Nachfolgelösungen typischerweise doch dann alle zentralen Funktionen irgendwie aufgelöst werden. Das IT, HR, Finance, ja, alles ist erstmal weg. Wenn man Pech hat, wird auch die Produktion verlagert. Also gerade mittelständische Familien, die wollen, dass die Firma sozusagen intakt bleibt, ja, und ihre Stärken weiter ausspielen kann, ja, also diese Innovation, Flexibilität, Geschwindigkeit, ja, das Unternehmertum. Wenn man das nicht ersticken will, dann verkauft man nicht an Strategen. Und das haben mittlerweile viele erkannt. Deswegen ist auch Private Equity da eine ideale Lösung, dass mehr und mehr Leute verstehen. Ich glaube, auch da wird es eine riesen Welle geben an Deals in den nächsten 10 Jahren. Also ich bin, was das Einkaufen betrifft, wirklich sehr optimistisch für die nächsten Jahre. Wir kommen jetzt auch von einem Ertragsniveau, das eher gedrückt ist, ja, und sehr viel Upside-Potenzial hat. Also auch zyklisch macht es Sinn, jetzt in deutsche Firmen zu investieren, die sicherlich bessere Jahre vor sich haben.
Ich hoffe, dass sein Appell viele Leute erreicht hat, vor allem natürlich die Unternehmer, ja, und die Politiker, dass wir wieder Gas geben können. Ich bedanke mich aber auch für die grauen und dunklen Töne in unserem Podcast, weil Leute uns einen sehr guten, sehr ehrlichen Eindruck gegeben, welche Herausforderungen gerade auf der Branche lasten. Ja, aber auch, welche Folgen es haben kann und wie man sie lösen kann. Marc Thierry, ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast.
Ganz herzlichen Dank. Alles Gute.
Ich bin mir sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Resultate der wichtigsten PE-Fundraisings im deutschen Midmarket werden viele von euch, die heute reingehört haben, direkt zu spüren bekommen, positiv wie negativ. Es ist, glaube ich, definitiv ein Thema, das das Corporate Finance-Geschäft 2026 und danach prägen wird, wie unsere großen Fonds und führenden Fonds durch das Fundraising durchkommen. Vielen Dank für euer Interesse an dem, was Marc Thierry dazu zu sagen hat. Und in der Hoffnung, dass auch ihr beim nächsten Mal wieder reinhört bei WhatsApp Corporate Finance, verabschiede ich mich von euch und sage bis bald, euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com